und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Radio Ravnica, Folge Nummer 169.
Nice.
Und diesmal mit einer Special-Folge, die ist ein bisschen voraufgenommen und wir haben einen Gast. Aber erst allererstes an meiner Seite, Robin, natürlich mit dabei. Robin, wie geht's dir?
Hi, ja, mir geht's gut und sie ist nicht nur quasi voraufgezeichnet, sie ist voraufgezeichnet.
Ja.
Wir sind quasi eine Woche zurück. Grund dafür ist, ich bekomme die Weisheitszähne raus und werde wahrscheinlich mit dicken Backen zu Hause liegen. Und da redet sich's schlecht. Aber dafür haben wir ein fabelhaftes Thema. Worüber reden wir denn heute, Marc?
Wir haben heute einen Gast und zwar den lieben Patrick.
Hallo.
Yay.
Yeah. Da reden wir erstmal drüber, warum der Patrick hier ist, wer der Patrick ist. Und ja, wir hatten öfter Patrick. Patrick ist ein beliebter Name, glaube ich.
Ja.
Und
Patrick ist ein toller Name.
Ja, sehe ich. Und dann kann ich jetzt schon mal spoilern. Der Patrick mag Misprints und sammelt diese. Und deswegen dachten wir uns, nutzen wir uns dieses Thema mal auf und schauen alles drunter und an. Was sind Misprints? Was zählt als Misprints? Was vielleicht nicht? Was ist selten? Was ist häufig? Dann natürlich für ein paar Leute, die jetzt gerade, wo Turniere wieder anfangen, interessanter Turnierlegalität. Wie sieht das aus? Was kann man checken? Was kann man sehen? Was sollte man vielleicht nicht mitnehmen? Und dann vielleicht noch so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, was Judging und Tournament Organization angeht. Weil, viele Leute wissen es nicht, für mich ist der Patrick so eine Art Mentor. Und derjenige, der wirklich auch viel daran gemacht hat, dass ich zum Judge geworden bin, alleine, weil ich ihn so oft beobachtet habe, wie er unsere Turniere gejudged hat und einfach sehr beeindruckt davon war. Und dann nochmal gesagt habe, okay, dann willst du das auch nochmal machen. Und dementsprechend haben wir da auch sehr viel zum Reden, glaube ich.
Ja, das klingt auf jeden Fall nach sehr viel, sehr spannenden Themen. Und ich freue mich da auch schon richtig auf diese Folge drauf. Aber bevor wir einsteigen, ein kurzer Hinweis, dass wenn ihr das hier auf YouTube schaut, gerne abonnieren, gerne liken. Wenn ihr das hier als Podcast unterwegs hört, wo auch immer ihr das hört, auch gerne followen und keine weitere Folge mehr verpassen. Wenn ihr mit uns in Interaktion treten könnt, haben wir beide jeweils Twitter, aber auch Instagram. Und am besten erreicht man uns beiden über unseren Gamery/Radio Ravnica Discord. Wo wir dann auch unter anderem Ask Us Anything haben in unseren normalen Folgen, die nicht voraufgezeichnet sind. Und dort könnt ihr uns dann eure Fragen zuschicken, die wir dann im Podcast beantworten. Zu guter Letzt, wenn ihr das denn so möchtet, könnt ihr uns auch finanziell unterstützen. Das geht unter patreon.com/gamery. Dort dann einfach den Finanzplan wählen, der für euch am ehesten funktioniert. Und als kleines Dankeschön dazu kriegen Patreons in allen Größen den Podcast in voller Länge, sobald er fertig ist, zur Verfügung gestellt. Aber damit vorweg, würde ich sagen, starten wir doch mal in die Vorstellungsrunde. Patrick, wer bist du eigentlich und was ist so das, was du eigentlich machst?
Ja, wer hätte es gedacht, mein Name ist Patrick, tatsächlich. Ich bin aktuell Büro- und Veranstaltungskaufmann. Veranstaltungskaufmann tatsächlich wirklich im Bereich Sammelkarten und die Events dafür. Sprich, ich veranstalte für den Trader. Manche von euch kennen ihn vielleicht, die sowohl Friday Night Magics standardmäßig als auch die Special Events, aber auch außerhalb von Magic. Für die Yu-Gi-Oh! Events bin ich verantwortlich, also zumindest dafür, dass sie stattfinden. Genauso wie für die Flesh and Blood Events und wenn wir in Zukunft andere Formate anbieten wollen, da bin ich dann quasi immer der Ansprechpartner und plan das so durch. Ja, wie Marc auch schon gesagt hat, ich bin auch Judge. Jetzt schon ein paar Jährchen, so ein, zwei, viele. macht mir auch immer noch ganz viel Spaß und dadurch auch Marc kennengelernt und deswegen sitze ich jetzt hier.
Ja. Wie habt ihr euch beide kennengelernt? Wollt ihr gleich mal die Origin-Story, wie ihr zueinander fandet, mal kurz erklären?
Naja, wir sind damals auf das Event vom Trader gefahren, damals noch in Düllen mit dem Kolpinghaus. Und dann haben wir gespielt und irgendwann habe ich einen Judge gerufen und dann kam Patrick. Hm. So einfach war das, weil es gab einen aktiven Judge, der alle Formate aktiv gejudged hat und das über 200 Leute und das war Patrick.
Wann war das ungefähr?
2018, 2019.
Ah. Ich hätte jetzt sogar noch eher gesagt. Ich hätte jetzt 16, 17 gesagt, aber
das ist 18. Wir haben das letzte Event 2018 mitgenommen und 2019 habe ich die Liga beim Trader gewonnen, wo ich dann jedes Mal da war.
Genau. Ah, okay. Nice. So, dann, wenn Marc das sagt, der wird das genauer wissen. war ja für ihn der prägsame Moment. Für mich war das ein Ja, typisches Read the Card, Explains the Card vermutlich.
Vermutlich.
Ja, vermutlich. Auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Sache, die du da machst. Also du bist quasi beim Trader dann auch quasi angestellt? Oder wie, genau. wie sieht so dein Alltag aus, wenn du da quasi morgens zur Arbeit gehst? Was ist das so, was du den ganzen Tag über machst?
Ah, tatsächlich ist es gar nicht morgens, sondern eher so vormittags rum tatsächlich, weil mein Arbeitstag geht sehr lange im Verhältnis zum normalen. Mhm. Ein Großteil davon ist mich um Frag den Judge zum Beispiel zu kümmern. Das ist ein YouTube-Format, wo ich dann die Fragen beantworte tatsächlich einfach in den Kommentaren. Das nimmt verdammt viel Arbeit ein. Mhm. Dann kümmere ich mich um den An- und Verkauf von uns über Card Market mitunter. Sprich, ich habe dann einen großen Kasten mit Briefen vor mir, die ich kontrollieren muss natürlich, ob die Karten auch echt sind, ob der Zustand gut ist und so weiter und so fort. Und direkt im Anschluss geht es genau in die andere Richtung. Sprich, wenn man bei uns auf Card Market kauft, dort verkaufen wir halt unsere Foils zum Beispiel, die bei uns nicht über die normale Website gehen, oder Karten, die einen zu schlechten Zustand haben. Also zu schlecht heißt in dem Fall natürlich nicht schlecht, sondern einfach nur, weil wir ja sagen, okay, wer bei uns kauft, bekommt Karten in einem Top-Zustand. Das sind Karten, die excellent sind, halt leider schlecht. Und da nutzen wir natürlich dann die externe Hilfe und verkaufen dort die Sachen. Ich mache die Sachen dann fertig und verschicke die zusammen mit einem Kollegen. Ja, und abends, so ab 17, 18 Uhr, sag ich mal, trudeln die meisten Leute schon ein, um bei uns Events zu spielen. Und dann gehe ich nach vorne in den Store und sage Hallo. Und dann geht auch schon das Event los. Und das betreue ich dann.
Ne? Sehr cool. Habt ihr jeden Tag Events?
Fast tatsächlich. Krass. Wir haben jeden Dienstag Yu-Gi-Oh!, jeden zweiten Mittwoch aktuell Flesh and Blood, jeden Freitag Magic und jeden Samstag Magic und Yu-Gi-Oh!. Dementsprechend geht meine Woche tatsächlich auch von Dienstag bis Samstag, und ich habe mein Wochenende sonntags und montags.
Aber das ist ja auch mal eigentlich ganz nett. Aber Thema Magic, natürlich müssen wir es, glaube ich, nicht erwähnen, wenn du hier bei uns bist und auch selber Judge für Magic bist. Du spielst natürlich auch Magic. Ja. Was würdest du denn sagen, was sind deine Lieblingsformate, beziehungsweise wo hat auch deine Magic-Geschichte angefangen? Wie lange spielst du schon Magic? Was ist so deine Beziehung zu dem ganzen Thema?
Schwierige Frage tatsächlich. Also, wann habe ich angefangen, ist so ein bisschen zwiegespalten. Also, meinen ersten Magic-Kontakt hatte ich damals 98. Das war so zum Ursa-Block. Jeder, der sagt, diese und jene Edition wäre sehr schlimm gewesen und hat da nicht Ursa im Kopf, hat auf jeden Fall die falsche Edition im Kopf. War natürlich grandios, hat dann super viel Spaß gemacht. Aber ich würde so sagen, aktiv, dass ich fest im Spiel bin, so 2000, 2001. Also da habe ich dann wirklich angefangen, mir mehr Magic-Karten zu kaufen und nicht nur die Karten vom Nachbarn, so nach dem Motto. Ne? Mhm. So in der Richtung. Und dadurch, dass ich halt schon so lange dabei bin, faszinieren mich vor allem halt auch Formate, wo ich diese Karten, die ich schon so ewig kenne, spielen kann. Also alles, was Eternal ist. Ja. Ich liebe Legacy. Ich würde Vintage lieben, wenn ich es mir leisten könnte. Ja. Ich spiele es ab und an auf MTGO, aber halt weniger, als ich mir wünschen würde. Aber gut, Legacy ist da deutlich schöner für mich. Oder auch Cube tatsächlich. Also Cube ist so meine große Liebe neben dem Legacy. Ich vermute, viele können mit Cube vielleicht nichts anfangen, es sei denn, sie haben mal auf Arena vom Arena Cube gehört. Also dadurch bekommt er so langsam ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Mhm. Cube ist ein Limited-Format. Jemand hat einen Cube gebastelt. Ich besitze tatsächlich auch einen Cube. Und hat so ein eigenes Set quasi designt. Und mit diesem Set wird dann einfach Limited gespielt, also gedraftet oder tatsächlich auch sealed.
Ja, das finde ich super spannend, das Thema. Ich struggle schon seit längerem irgendjemanden damit, mir mal selbst einen Cube zu bauen, weil ich habe, was ich immer wieder denke, ist so dieses, ich habe dieses, was war das, Unstable Silver-Bordered Set mit diesen verschiedenen Booster oder mit diesen verschiedenen Decks, plus halt noch ein paar andere Silver-Bordered-Karten oder halt jetzt Eichel-Karten. Und ich denke mir so, die irgendwie zusammenzufügen in einen sinnvollen Cube. Ich habe so das Gefühl, diese Box, die ist doch schon eigentlich ein ganz guter Anfang. Und da muss ich mich irgendwann mal tiefer einlesen und mal wirklich auch einbauen. Weil ich finde, so Cube ist so ein bisschen das eigentlich so der Go-To-Traum von jedem Magic-Spielenden, einfach so dieses selbst zum Designer seines optimalen Sets zu werden, so ein bisschen.
Es ist auch tatsächlich verdammt viel Arbeit, auch wenn man es nicht glaubt. Mhm. Es gibt einfache Einstiegscubes, sowas wie Set-Cubes. Da hangelt man sich einfach an einem Set lang und sagt, okay, ich habe jetzt jede Kammen 6-mal und jede Ankammen 3-mal oder sowas. Das geht relativ fix und funktioniert auch ganz gut. Aber wenn es dann daran geht, okay, ich möchte wirklich alle Magic-Editionen irgendwie abbilden und ich versuche, ja, die Farben zu balancen. Ja. Meistens führt es leider erstmal dazu, dass man die Strategien, die man selbst sehr gerne spielt, zu stark hat und die man ungern spielt, zu schwach. Also bei mir ist es so, ich bin Blauspieler durch und durch, aber nicht unbedingt die Farbe blau, sondern einfach nur die Art des Spielens blau.
Also kontern. Und
ja, was es nicht besser macht.
Kontrolle.
Okay.
Und das geht ja auch in Mono Black. Also Blacky mag ja auch tatsächlich schwarze Karten, glaube ich, auch ganz gerne, obwohl er gerne weiß spielt. Aber so Kontrolle mit Discard Spells oder sowas. Und Aggro ist zum Beispiel überhaupt nicht meins. Mhm. Und dadurch ist halt der Aggro-Plan in meinem Cube am Anfang sehr kleine Karten, aber naja.
Ja. Dabei muss man jetzt sagen, der Cube von Patrick ist halt auch, ich glaube, das krasseste an Cube, was ich bisher je gesehen habe, weil da halt Foils und Special Artworks und was nicht alles drin sind, bis zum geht nicht mehr. Wo ich wirklich gesagt habe, so, teilweise eine Karte vorgehalten kriegst, so, hey, mal guck mal, und ich guck die Karte und denke mir so, Heidi.
Ja, es steckt so sehr viel Zeit und Liebe und Jahre drin. Also das ist nicht alles innerhalb von, keine Ahnung, 2 Wochen entstanden, sondern ich arbeite da jetzt seit 2017 oder so, 16, habe ich so die ersten Schritte damit gemacht. Also ja.
Wie häufig kommst du da so zum Spielen mit dem Cube tatsächlich?
Oh, mit dem Cube, mit meinem Cube explizit leider gar nicht so häufig. Hm. Ich sag mal zum Cuben vor dem Umzug. Ich bin jetzt vor kurzem umgezogen. So alle 2 Monate, einmal pro Monat, alle 2 Monate kommt so ungefähr hin, habe ich mit ein paar Freunden einen Barbecue veranstaltet.
Sehr gut.
Also da haben wir uns wirklich halt an einem Samstag getroffen, Cube gespielt, danach gegrillt oder Pizza bestellt oder sowas. Aber das erste Mal war tatsächlich mit Grillen, deswegen auch der Name. Hm. Und danach noch eine 2. Runde Cube. Und da waren wir jetzt zum Schluss auch immer so 16 Leute tatsächlich an einem Samstag. Das war ziemlich geil.
Ja, das finde ich immer super spannend. Ich mag vor allen Dingen so, also was du jetzt machst, das ist ja quasi so ein Langzeit, das soll mal ein perfektes Schätzchen werden, was selbst wenn du irgendwann mal mit Magic aufhören solltest, was immer im Regal sein wird, das seinen Platz quasi verdient hat für die Ewigkeit. Aber ich mag halt auch sehr diese Gimmick-Cubes. Ich habe einmal einen Cube gedraftet, der komplett farblos war. Nicht, dass nur farblose Karten drin waren, aber es waren auch farbige Karten drin, aber du musstest dann die farblichen Länder, also du hast nur Wastes quasi bekommen als Landbase.
Cool.
Und du musst halt quasi auch die Länder noch mit dazu draften und das halt auch Value sozusagen. Das fand ich sehr, sehr krass. Plus halt, ne, ich hatte dann in meinem Draftpool, weil natürlich viele Artefakte dabei waren, hatte ich halt Khan, the Great Creator, und dementsprechend ein ziemlich easy win eigentlich. Weil so halt der dann lag, okay, alles klar, ich mach über nichts mehr, so.
Ja, da gibt es schon sehr viele coole Sachen, die man machen kann. Also wäre eigentlich eine eigene Folge vermutlich.
Ja, absolut.
Aber ein Kumpel von mir zum Beispiel, der hat einen One-Drop-Cube. Alle Karten kosten eigentlich nur 1 Mana.
Sehr gut.
Und da ist dann zum Beispiel das Power-Level von Karten verschiebt sich extrem. Also wer kennt ihn nicht, den wunderbaren One-Drop-Raga-Wahn? Der ist tatsächlich gar nicht so stark. Der ist halt tatsächlich gar nicht so stark in diesem Cube, weil, naja, der Gegner hat auf jeden Fall eine Kreatur oder einen Spell, den er Turn 1 spielen kann, weil alles kostet nur Mana.
Oder Mental Misstep ist doch broken dann.
Ja. Ancestral Recall ist tatsächlich auch sehr gut.
Guter Einmal.
Ich finde es sehr interessant, wie gerade bei sowas dann so die One-Drops über die Jahre erst so ins eine Extrem und dann so ins andere Extrem wieder jetzt so. Ancestral Recall auf der einen Seite, Raga waren auf der anderen Seite. So.
Aber vieles arbeitet dann tatsächlich auch über Zusatzkosten. Ne? Also Kicker-Kosten, also der kostet eigentlich nur 1, aber mit Kicker 8. Und plötzlich ist die Karte halt busted.
Ja, das ja? glaube ich.
Oder man beschränkt sich auf nur manche Farben. Grixis Cube, Junk Cube, Bunt Cube oder wie du sagtest, ein Artifact Cube. Es gibt vieles. Und wie gesagt, ich glaube, das ist ein Thema für sich.
Ja, definitiv. Ich merke schon, da haben wir was angestochen, was wir vielleicht in Zukunft nochmal wiederholen müssen. Eine Sache noch, du bist ja auch Flesh and Blood-Fan. Wie ist denn da die Geschichte? Warst du von Tag 1 begeistert oder kam das jetzt so über die Zeit?
Ich würde gerne sagen, ich war von Tag 1 begeistert. Tatsächlich war ich es nicht. Flesh and Blood kam auf. Man hat es hier in Europa, also gerade hier in Deutschland, aber wie gesagt auch in Europa, nur am Rande mitbekommen. Also viel spielte sich vor allem in den USA ab oder natürlich klar auch in Neuseeland. Und ich habe halt dann nur so gehört, ja, übrigens, da gibt's ein neues Spiel, ein Kartenspiel. Patrick, das ist doch bestimmt was für dich, weil du spielst ja Magic. Naja, Kartenspiele gibt's tatsächlich wie Sand am Meer. Und ich war so, ja, okay, gibt halt ein neues Spiel.
Ja.
Okay. Hat ein bisschen gedauert. Ich fand die Idee dahinter ganz cool. Aber ich kam nicht dazu. Mit Magic ist man tatsächlich schon sehr viel beschäftigt, gerade wenn man neben dem einfachen Spielen auch noch judged. Dann kommt man da schon sehr wenig zum Spielen und dann noch eine zweite Spiel anfangen, schwierig. Ja, aber dann habe ich halt den neuen Job bekommen. Und wir verkaufen ja mittlerweile auch Flesh and Blood tatsächlich. Mhm. Und dahingehend habe ich mich dann ein bisschen tiefer mit dem Spiel beschäftigt und bin seitdem Fan.
Nice. Ja, ich habe schon vor ein paar Wochen gesagt, dass ich mir ganz stolz mein erstes Blitzdeck jetzt gekauft habe. Was ich immer noch krass finde, also ich habe es noch nicht gespielt, muss ich dazu sagen. Aber ich habe gehört, dass es halt ein einigermaßen vollwertiges Deck sein soll, womit man erstmal ganz gut Spaß haben kann. Mhm. Und halt, ne, es ist halt ein Einsteigerprodukt im klassischen Sinne, wo man weiß, hey, fang hier an und hier bau dich weiter aus mit. Und das, hat man ja nicht immer in Magic gehabt bisher. Deswegen, ich bin mal gespannt, wie tief ich in das Thema auch noch einsteige, weil ich sehe auch immer wieder in den Kommentaren bei uns, dass ein paar Leute da wirklich sehr, sehr Fan von sind. Gerade so Oldschool-Magic-Fans.
Ja, also es hat halt Parallelen, aber auch gleichzeitig ist es was komplett anderes. Man kann, wenn man Magic spielen kann, relativ gut einsteigen, weil man viele eigentlich komplexe Dinge relativ einfach übersetzen, in Anführungsstrichen, kann, also ins Magic-Genre. Und wie du schon sagtest, diese Blitzdecks sind ein super Einsteigerprodukt. Ne? Die sind verhältnismäßig echt günstig, man kann damit sofort starten. Man kauft sich zwei Decks, holt sich einen Kumpel und fängt an. Und ja, keine Ahnung, die Dinger starten bei einem Zehner oder so.
Ich habe für meins nur 10 Euro gezahlt.
Ja.
Deswegen.
Fantastisch.
Also, das ist halt das Ding, da nimmt man es halt auch mal mit, ne? Wenn du wenn ich jetzt zum Beispiel in die Pioneer Challenger Decks denke, die sind dann direkt mit fast 50 Euro, sind das schon echt. Da geht schon eine Menge Geld drauf, wenn man mal eben einsteigen möchte. Da geht das bei Flesh and Blood auf jeden Fall besser. Aber auf jeden Fall, vielen, vielen Dank, dass du schon dabei bist. Ich würde sagen, wir starten aber mal in das große Thema, warum wir dich eingeladen haben. Marc, leg mal los.
Ja, wir haben vor geraumer Zeit mal einen Artist da gehabt, der Proxys gemacht hat. Und da ging es auch kurzzeitig mal wirklich um Misprints und Ähnliches in diesem Podcast. Und da ist mir halt eingefallen so, ich kenne da jemanden. Und tatsächlich bist du ja auch bei uns auf dem Discord schon. Hast auch schon, ich glaube, eins oder zwei Sachen abgreifen können. Und es ist halt ein super interessantes Thema, finde ich. Allein aus dem Grund heraus, dass Misprints ja mittlerweile immer häufiger vorkommen, weil die Qualität von bestimmten Herstellern nicht mehr so gut ist wie früher. Aber auch früher gab es ja auch schon relativ viele Misprints. Und da war eben die Frage, was zählt als Misprint, was nicht. Ich glaube, ich nehme es nicht vorweg, wenn ich sage, Übersetzungsfehler sind kein Misprint.
Jein. Aber zum Großteil nicht. Nein, das ist richtig. Ja.
Deswegen die Frage. Was zählt denn für dich als Misprint? Was ist denn so dein Lieblingsmisprint?
Oh, mein Lieblingsmisprint. Schwierig. Ganz, ganz schwierig. Ich glaube, das hat mehr damit zu tun, was die Story dahinter ist, als der Misprint selbst. Zum Beispiel besitze ich einen Misprint. Ich habe ja so ein paar hier mal vor mir liegen. Die kann ich einfach mal in die Kamera halten für alle YouTube-Zusehenden. Das ist hier dieses wunderbare Select the Inspection.
Ah, okay.
Select for Inspection. Und tatsächlich habe ich diese Karte mehr oder weniger selbst aufgemacht. Nicht ich direkt, aber ich war bei einem Draft, wo sie aufgemacht wurde. Und das ist dann mehr so die Kernerinnerung daran, die so schön an diesem Misprint ist, als der Misprint selbst.
Aber zeig gerade noch mal die Kamera, bitte.
Ja, klar, natürlich.
Was ist da drauf? Das sieht aus, als ob da wie so, wie so eine Folie, wie so ein Streifen von der Folie einfach so drüber geklebt. Ja. Ich habe das Gefühl, wie bei so einem Handyscreen, das so abpeelen zu können.
Ja, stimmt, sorry. Für die, die es natürlich nicht auf YouTube sehen, schaut auf YouTube vorbei, seht es euch an. Also in Natura ist es vermutlich schöner als erklären. Das ist eine Vollkarte. Und hier sieht man auch so ein bisschen, was beim Herstellungsprozess so passiert. Die Farbe wird ja mit Walzen aufgetragen. Und hier, oder unter anderem, werden Walzen über diese Karte gewalzt. Und auf dieser Walze war ein Ölfleck. Und dadurch ist ein Ölfilm auf der Karte gewesen, auf ungefähr einem Drittel der Form. Und da hat die Farbe halt nicht so gut gehalten. Und tatsächlich kann man jetzt quasi an dieser Stelle unter die oberste Farbschicht gucken und sich ansehen, warum eine Foil so aussieht, wie eine Foil so aussieht. Sprich, hier kann man so ganz leicht erkennen, wie dieses, ja, wie diese Figur, dieses Skelett, dieser Roboter auf der Foil-Schicht aufgearbeitet wurde, damit der Rest vom Bild Foil ist, der Roboter aber nicht, so quasi.
Ja, das ist echt ein sehr cooler Fall. Also ich habe auch schon ein paar Misprints so gesehen, aber dass man hier quasi wirklich so ein Maschinenfehler im Endeffekt dafür verantwortlich macht, dass das so drüber dann die Farbe nicht gut drüber gedruckt ist, fand ich faszinierend. Ich hatte halt, es sah halt wirklich so aus, als ob du irgendwas drüber geklebt hättest, wie so dieses halb durchguck-Teser oder so
Klebeband. Ja, so ein rauchiges Teserfilm, genau.
Ja, genau. Sieht das so ein bisschen aus. Deswegen super spannend. Aber das bringt uns eigentlich auch schon zu der Frage, warum gibt's überhaupt Misprints? Ist das eigentlich nichts, was man irgendwie sagen könnte, warum schicken die denn Sachen raus, die falsch sind? Das hast du da eine Erklärung, was da irgendwie die Historie dahinter ist?
Ich fände die Erklärung cool, dass sie es absichtlich machen, weil es so verrückte Leute wie mich gibt. das bezweifle ich allerdings. Das hat halt einfach mit der Massenabfertigung zu tun. Marc sagte eben, dass es mittlerweile mehr Misprints gibt als früher. Ich glaube da nicht ganz so dran. Zahlentechnisch ja, prozentual glaube ich nicht. Ich glaube einfach, mittlerweile wird so viel Produkt weltweit aufgerissen, dass diese Misprints deutlich mehr auffallen und durch Social Media deutlich mehr verbreitet werden. Wenn ich an vor 20 Jahren denke, da hatte man mal nicht gerade eben Facebook oder so, hey, hier hast du diese coole Sache schon gesehen, sondern da musste die Sache schon im Local Game Store überhaupt aufgemacht werden, damit man da jemals von erfahren hat. Und ich glaube, das hat halt einfach mit dem mit der Optimierung der Prozesse zu tun. Man könnte da 20 Leute hinstellen, die jedes Print-Sheet, für Leute, die es nicht wissen, Magic-Karten werden auf sogenannten Sheets gedruckt, sind wie Poster. Da sind, wenn ich mich nicht ganz täusche, 11x11, also 121 Karten drauf, wenn es keine Oversized-Karten oder sind. Und die könnten jedes einzelne Sheet überprüfen. Das dauert aber verdammt viel Zeit und kostet dadurch verdammt viel Geld. Dadurch werden sehr viele Prozesse halt automatisiert. Da kommen Kameras ins Spiel, die Karten abscannen. Zumindest stelle ich mir so vor, ich war leider noch nie irgendwie bei Katamundi oder so zu Gast. Ich würde es mir sehr wünschen, aber wer weiß. Katamundi, falls ihr das hört, ladet mich ein.
Ja, wir kommen mit.
Das wird nicht ich sage es dann Bescheid oder ihr mir, also ja, dann kriegen wir das hin.
Machen
wir. Und es wird sehr viel aussortiert, aber manche Sachen fliegen halt einfach durch. Was passiert? Die gibt es in allen möglichen Sachen. Ich habe auch schon Misprints von einer Kellogg's-Tüte gesehen oder von einer Chips-Tüte, die einfach in der Mitte nach oben geschoben wurde und dann stand irgendwie Funny Fresh genau in der Mitte anstatt oben am Rand. Also das passiert.
Ja, und, das ist auf jeden Fall was mir auch, also ich weiß gar nicht, ob ich so viele Misprints mal mitbekommen habe. Eine Sache, woran ich mir, also die ich auf jeden Fall mitbekommen hatte, war, boah, das war irgendein Corset. Da gab es diesen 2-Mana, den weiß-schwarzen, ich glaube, Corpse Knight hieß der. Der wurde quasi, der war 2-2 gedacht, war aber 2-3. Ist das auch ein Missprint?
Ich greife mal in meinen Missprint-Ordner.
Sehr gut, genau. Wir haben es noch nicht erwähnt, aber du sammelst ja Missprints, richtig? Das ist ja so dein Stick quasi, dein Hobby.
Das ist so mehr oder weniger das Hobby, was ich mittlerweile an den Tag lege, ja, genau. Ja.
Weil da weiß ich auch noch, dass das war eine richtige Diskussion dann auch, weil halt jemand den auch tatsächlich gezogen hat und natürlich auch spielen wollte, so starke Magic-Karte, gerade in Limited. Und dann war es so, okay, ich block mit dem und dann so, der sollte eigentlich 2-2 sein. Und dann so, glaube ich dir nicht, einen Artikel rausgesucht, also, wo das erklärt wurde.
Ich habe hier tatsächlich,
genau,
ich habe davon zwei Stück. Ne?
Genau.
Man erkennt es leider nicht ganz so gut, weil, da.
Ja, ja, genau. Also 2-3.
Also ist halt 2-3. Anstatt, wie du schon sagtest, 2-2. Und der ist in den englischen Pre-Constructed, sage ich schon, in den englischen Pre-Release-Kits, also im ersten English-Print-Run, so geendet. Und im normalen Draft-Booster kann man den tatsächlich meines Wissensstands so nicht ziehen, sondern wirklich nur in den Pre-Release-Kits, die es halt damals gab.
Ja, genau. Und das ist halt nämlich auch so ein Ding mit dem mit dem Thema Missprints. Das sind ja quasi jetzt so zwei Kategorien von Missprints. Das eine ist so ein mechanischer Fehler, der beim Drucken passiert ist. Der andere ist ich würde fast schon sagen, ein redaktioneller Fehler, wo wahrscheinlich die falsche Information aufs Sheet gedruckt wurde. Was kommt denn so tendenziell häufiger vor? Sind es hauptsächlich diese mechanischen Fehler oder sind jetzt auch mehr oder vermehrt irgendwie redaktionelle Fehler mit drin?
Ich glaube tatsächlich, die mechanischen Fehler passieren häufiger, weil die redaktionellen Fehler, wie du sie nennst, eigentlich durch mehrere Instanzen überprüft wird. Mhm. Eigentlich.
Hoffentlich.
Aber so entstehen Übersetzungsfehler etc. pp., die passieren. Und ich sage ganz klar, also wenn ich irgendwie, keine Ahnung, 300 Karten übersetzen müsste, innerhalb von, ich habe absolut keine Ahnung, wie viel Zeit dafür gegeben wird, aber ich sag mal eine Woche.
Ja.
Ich werde schnell müde und dann übersetze ich vielleicht ein Wort falsch oder vergessenen N und
oder mache das Bindestrich falsch.
Ja, genau.
Wie im neuesten Set.
Und sowas wird in der Regel durch mehrere Instanzen überprüft, wenn möglich. Bei Übersetzungsfehler ist es schwieriger, wenn man dann natürlich wieder mehrere Leute einstellen müsste, die halt übersetzen oder mehrere Instanzen einschalten müsste, die das nachkontrollieren. Aber dass da halt genauer hingeguckt wird, weil es machbarer ist als bei den maschinellen Problemen.
Es ist vor allem auch sehr viel, ich sag mal, schwieriger, Sachen rauszufinden, wenn man eben nur eine Person dabei hat. Ja. Wenn es mehrere Instanzen sind, ist es halt, ja, dann kann man die File gerade noch mal rumschicken und alle gucken noch mal drauf.
Genau.
Dann, selbst dann kann es untergehen, dann macht der deutsche Ugin auf einmal alles mit X oder mehr platt, statt X oder weniger.
Ist ganz gut.
Ja, in Deutsch ganz gut, in Englisch nicht, also doch, auch ganz gut in Englisch, aber in Deutsch ist der halt einfach besser.
Ja.
Und da hatten wir ja in letzter Zeit relativ vielen, relativ häufig von diesen Fehlern. Und das finde ich immer super interessant, weil wenn wir jetzt überlegen, diese Fehler selber existieren schon seit Ewigkeiten. Es gibt eine Webseite, ich glaube, die heißt freizeitmagicspieler.de oder sowas. Da haben auf jeden Fall alle diese Übersetzungsfehler mal aufgelistet. Und da sind eben auch Karten drin aus Urzeiten, wo dann draufsteht, für ein blaues Tab bringe eine Kreatur zurück auf die Hand ihres Besitzers. Und im Englischen ist es halt You Control, im Deutschen halt nicht.
Einfach zurück.
Ja.
Ja.
Manchmal sind tatsächlich solche Sachen, weil Wach weggelassen wurden, auch sehr witzig, finde ich. Es gibt die Karte Cruel Bargain, wenn ich mich nicht ganz täusche, aus Portal. Im Englischen wird einem erklärt, was Rounded Up bedeutet. Von uns Deutschen wird einfach geglaubt, ja, die wissen schon, was das ist. Also im Englischen steht halt Rounded Up und dann in Klammern, for example, 5 will become 3, also half rounded up. Und im Deutschen steht halt in den Klammern aufgerundet. Ihr könnt das. Macht weiter.
Ja, müssen wir euch noch nicht erklären, oder?
Ja, ja, genau.
Ja. Aber wie ist da der Umgang als Judge? Also klar, uns ist das bewusst, was dann quasi der offizielle Regeltext ist. Aber wenn man jetzt, sagen wir mal, bleiben wir bei dem Corpse Knight-Beispiel. Du spielst ein Pre-Release, du hast diese Karte. Es sieht jetzt nicht wirklich nach einem Fehler aus. Wie geht man dann damit um? Wie löst man sowas dann am besten auf?
Ich stecke die einfach bei mir in eine Tasche und ich bin happy. Nein. es ist schwierig. Ich sag mal, gerade dieser Corpse Night auf dem Pre-Release, wenn das vorher nicht kommuniziert wurde, dann wird dieser auf dem Pre-Release so behandelt, wie er behandelt wird, okay, nämlich als 2-3, weil niemand weiß es besser. Ansonsten auf Events, die halt nicht Zielprodukt nutzen, sprich Produkte, bei denen man verhindern kann, dass sowas passiert, da gibt es halt die Instanz der Judges, die im Normalfall von den Spielern vorher darauf angesprochen werden sollten. Spieler, die sowas besitzen, wissen meistens, dass es Misprints sind und wollen sie deshalb spielen. Was ich sehr gut verstehen kann. Und dann kommt es halt ganz drauf an, inwiefern sind diese Misprints vielleicht misleading. Also dieser Corpse Knight ist verdammt misleading. Also wenn ich einen Corpse Knight spiele, der 2-3 ist und meinem Gegner nicht sage, dass der 2-2 ist, weil ich das nicht muss. Das ist eine sogenannte Derived Information. Da hat mein Gegner einfach Zugang zu, steht ja da. Aber es steht halt nicht da. Das ist halt ganz schwierig. Ich glaube, somit einer der besten Beispiele habe ich auch einmal rausgesucht, ist der German Forest, der deutsch limitierte Wald.
Oh, nice.
Hat tatsächlich ein Bild einer Ebene.
Ah, und auch den weißen bzw. gelben, genau, Rahmen einer Ebene.
Genau, genau. Und die Textbox ist halt auch Ebenenfarben aus der Zeit. Da steht aber ganz klar Wald drauf und im Text steht auch, dass man den Mana-Vorrat um ein grünes aufstockt im guten alten Slang. Und wenn ich gerade irgendwie ein weiß-grünes Deck spiele und alle meine Wälder sehen so aus und alle meine Ebenen sehen auch so aus, außer dass da Ebene draufsteht, weiß mein Gegner nicht unbedingt, welche Länder ich habe.
Ja.
Sowas wird eigentlich in der Regel oder sollte in der Regel von allen Judges als nicht spiellegal für das Event eingestuft werden. Ich kenne Leute, die sagen, hey, wir sind hier als Beispiel eine Legacy-Truppe bei unserem FNM. Wir sind 8 Leute, wir sind immer dieselben Leute. Wir kennen uns alle. Ich möchte diesen Wald in meinem Elfendeck spielen und ich spiele Monogrün. Dann sage ich am Anfang, hey Leute, ich möchte unbedingt diesen Wald spielen, weil ich den geil finde. Habt ihr dann ein Problem mit? Dann geht das in der Regel. Ja. Aber auf Groß-Events sagt man halt ganz klar nein. Genauso wie Crims. Da haben wir zum Beispiel noch nicht drüber gesprochen. Crims sind Karten, die vom Booster eingedrückt wurden. Booster werden ja oben und unten verschweißt mit so dieser geriffelten Schweißnaht. Und ab und an passiert es, dass Karten in diese Riffelung reinkommen. Ich weiß nicht, ich glaube, hier auch erkennen tut man es nicht wirklich gut.
Ja,
ja, sonst leicht. Also, wenn ich so schräg halte, erkennt ihr es so vielleicht. Ne?
Ja.
Da ist diese Riffelung wirklich in der Karte drin.
Ja.
Die ist fühlbar. Und sobald ich die durch die Sleeve erfühlen kann, ist sie Markt. Und damit dann auch nicht legal. Andernfalls zum Beispiel die Karte, die ich euch ganz am Anfang gezeigt habe, wir erinnern uns an diesen Ölfleck auf der Karte, der verhindert hat, dass Farbe aufgetragen wird, ist zum Beispiel gar kein Problem. Das ist null misleading. Das Art ist in diesem Fall jetzt nicht unrecognizable, meiner Meinung nach. Die Karte macht dasselbe, sie ist gleich dick, man fühlt es nicht, alles fein. Aber auch da gilt natürlich Head-Judge-Entscheidung. Wenn der Head-Judge sagt, nein, dann muss man das akzeptieren. Empfehle ich immer jedem, der entweder Misprints oder auch Foils auf Events spielen möchte oder gealterte Karten vom Künstler, bringt eine Ersatzkarte mit, weil falls sie euch verboten wird und ihr habt keinen Ersatz, herzlichen Glückwunsch, ihr dürft ein Basic Land spielen. Blöd.
Ja, und genau. Das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Hinweis, weil da auch ganz klar gesagt wird, wie quasi die Bringschuld ist in dem Fall. Also der Aspekt der Schuld ist ja bei Misprints in mehreren Instanzen quasi interessant, weil zum einen, wer hat den Misprint verursacht? Also Wizards of the Coast. Wie geht man da in dem Fall damit um, wenn man zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, man öffnet einen Booster, man hat eine gemissprintete Karte oder über diesen Cripples, ne, was, wie war das, wie es heißt? Crims, genau. Die dann dadurch beschädigt worden sind. Hat man da als Konsument irgendwie das Recht, die austauschen zu lassen? Will man sowas austauschen lassen? Ist das was, wo man sagt, okay, das ist so einzigartig? Sowas sollte man sie lieber wie du sammeln? Oder wie
also, siehst du das? Austauschen sollten, nur wenn man entsprechend weiß, was man da in der Hand hat. Mhm. Es gibt die Möglichkeit, beschädigte Karten zu Wizards zurückzuschicken. Die haben einen Customer Support Portal, auf dem man die anschreiben kann und sagen kann, hey, ich habe dieses und jenes Problem, können wir das bitte lösen? Und der normale Konsens dabei ist, ja klar, schick uns die Karte zurück, wir schicken die Ersatz. Das ist bei defekten Karten fantastisch. Zum Beispiel hatte ich mal einen Boxtopper Misty Rainforest. Hm. Das war sehr ärgerlich, weil der war verbogen. Und zwar nicht Foil-Curling verbogen, sondern der war komplett geknickt, weil er zwischen dem Booster und der Boosterpackung und dem Deckel so einen rechten Winkel abgekriegt hat. Okay. Dann haben die gesagt, ja, schick zurück. Theoretisch ist das ein Missprint, in Anführungsstrichen, Misspackaging. Aber naja, ich könnte jede x-beliebige Karte nehmen, die in der Mitte knicken und sagen, hey, hier, Missprint. Funktioniert nicht. Man kann die zurückschicken. Wenn man jetzt aber sowas hat wie diesen Crimp oder sowas, würden die ja die auch austauschen? Meistens ist man besser damit geraten, an jemanden zu treten, der Missprint sammelt, und der sagt einem nämlich, hey, diese Karte, die eigentlich 10 Cent wert ist, ich gebe dir da 2 Euro für. Oder 5. Oder 5.000. Ist jetzt beim.
Oder ich tausche sie aus.
Oder ich tausche sie aus und wir gucken mal, wie wir weiter vorangehen. Ne? Also es geht davon bis. Zum Beispiel besitze ich hier so einen wunderbaren, der ist standardmäßig so geprintet worden. Und zwar habe ich hier einen Delreich aus Mercadian Masks in Foil. Was man natürlich im Podcast nicht lesen kann, aber der Name der Karte ist im Deutschen Geist der Zwischenwelt. Mhm. Und das ist halt der falsche Name. Ja. Tatsächlich. Die Karte kostet halt in normal 20 Cent. Mhm. In Voll-Englisch kostet die, weil sie aus Mercadian Mask ist, ich sag mal 25 Euro. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt. Mhm. Tatsächlich kostet dieses deutsche Ding 500.
Krass.
Ja.
Weil es ist deutsch, es ist Missprint und Leute sind voll. Verrückt. Und es ist voll.
Ja. Ja, das, aber gab es den Missprint auch in Non-Foil?
Nein, tatsächlich
nicht. Okay, krass. Das macht's ja dann quasi nochmal noch spezieller.
Zumindest in meinem Wissensstand. Ich lasse mich gerne eines Gegenteils beweisen oder wie auch immer. Mhm. Und da ist es dann natürlich so, ja, du kannst sie, klar kannst du sie einschicken, und wenn das nur einen Printrun beeinflusst hat, kriegst du ein Ersatzprodukt, dann hast du eine 500-Euro-Karte gegen eine 25-Euro-Karte ausgetauscht. Herzlichen Glückwunsch.
Ja.
Klingt nicht sehr smart.
Ja, genau. Aber wie finde ich denn heraus, also gibt es irgendwie die Möglichkeit, gibt es Faktoren, wo man sagt, okay, das ist auf jeden Fall, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, eine Wertsteigerung, weil Missprint. Und was ist mehr so, okay, das ist ein Missprint, aber das macht die Karte einfach quasi, also nicht mehr wert, sondern halt einfach nur, auch günstig und quasi für den Müll.
In der für Müll tatsächlich eigentlich nichts. Es sei denn, die Karte ist einfach nur beschädigt. Ne? Okay. Also wenn der Missprint ist, dass die Karte halt von einer Maschine in zwei Hälften gerissen wurde, dann sieht die so aus, als wäre sie von Menschenhand in zwei Hälften gerissen, dann ist sie leider Müll. Bei jeder Karte, bei der man erkennen kann, dass das eindeutig ein Herstellungsfehler ist oder ein Fehler auf Herstellungskosten, ist der Wert eigentlich für den richtigen Sammler. Natürlich. Mhm. Also ich sag mal, Marc kann da vielleicht nichts mit anfangen, aber für jemanden, der Missprint sammelt, immer mindestens die Karte selbst wert. Man muss dann aber unterscheiden, wie stark ist der Missprint ausgeprägt. Es gibt Die Standardabweichungen, jetzt muss man halt unterscheiden zwischen Misprint und Miscut. Miscut bedeutet einfach, dass eine Karte nicht vernünftig geschnitten wurde. Das kann beim Centering anfangen. Also Centering ist ja auch beim Card Grading ein großer Punkt.
Ja.
Und einfach nur, weil meine Karte 2 Millimeter weiter nach links verschoben ist oder der Cut, ist das Centering verdammt mies. Die Karte ist aber noch nicht wirklich Miscut, weil sie in so einem Standard-Herstellungsrahmen fällt. Sobald es an Karten geht, die sehr krass gemiscuttet sind, wo das schon außerhalb der Norm fällt, da fängt dann die Wertsteigerung an, bis hin zu, ich sehe auf meiner Karte die weitere Karte, also die nächste Karte. Dann wird es sehr interessant. Ich habe hier auch mal so 2 Beispiele dabei. Das ist einmal ein Resorian Badger aus einer wunderbaren Edition namens Homelands. Fantastisch wertvolle Karten in dieser Edition. und man sieht hier, bei dieser Karte, es ist eigentlich eine grüne Karte und oben über dem schwarzen Rand der Karte sieht man die Karte drüber. Also da ist so ein weißer Rahmen zu erkennen. Genauso habe ich hier einen Annual. Da ist zum Beispiel auf der rechten Seite so ein Color Bar zu erkennen. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Regenbogen.
Ja.
Der wird auf diesen Sheets genutzt, um halt Farbschemen genau darzustellen. Kennt man aus der Videoproduktion, die halt als Vergleichsmaterial benutzt werden. Und sowas ist dann natürlich schon deutlich wertsteigender. Genauso wie halt alle Sachen, die nicht standardmäßig da sind. Es gibt Fehler, die passieren häufiger. Es gibt Fehler, die passieren seltener. Seit es diesen Holo-Stamp gibt, ihr habt ja zum Beispiel auch schon bei dem Infinity drüber gesprochen, dass manche Sachen mit Eichel-Holo-Stamp gedruckt wurden, obwohl sie einen normalen Stamp gehabt hätten. So gibt es zum Beispiel sehr häufig Rares, auf denen der Stamp einfach fehlt. Anders sieht es aus, wenn dieser Stamp plötzlich woanders ist. Also es gibt Karten, da ist der Stamp einfach mitten im Bild, anstatt unten am Rand. Das ist zum Beispiel seltener, als dass der Stamp einfach fehlt, weil die Stamp-Rolle leer war oder so.
Ja. Ja. Es ist echt ein sehr, 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 sehr spannendes Thema mit den ganzen Misprints. Im Endeffekt, genau, was ich noch sagen wollte, weil das Thema der Schuld und wer irgendwas inbringen will, wenn man quasi selbst plant, mit Misprints zu spielen, sei es auf einem Turnier oder sonst irgendwas, ist man quasi aber auch selbst in der Bringschuld, das zu kommunizieren, oder? Man kann jetzt quasi nicht, man kann jetzt nicht sagen, okay, ich habe jetzt hier Thema Corpse Knight, ich spiele den einfach nur aus Spaß und mir war es gar nicht bewusst. Da wird quasi aus Judge-Sicht schon vorausgesetzt, dass man sich dann darüber bewusst ist, oder?
Theoretisch ja. Ich sag mal, da kommt es auch immer drauf an, auf was für einem sogenannten Rules Enforcement Level ich mich bewege. Bin ich beim einfachen FNM, dann bin ich auf dem sogenannten Regular Rules Enforcement Level. Also wie hart setze ich Regeln durch als Schiedsrichter? Und wenn da dann ein Spieler ankommt mit seinem zusammengeworfenen weiß-schwarzen Deck, wo irgendwie einmal der Corpse Knight drin ist, weil er den auf dem Pre-Release gezogen hat und zweimal irgendeine Rare, dann, und der mir sagt, naja, ich habe halt zusammengeworfen, was ich hatte, dann glaube ich dem sehr stark, dass das wirklich einfach nur so war. Wenn ich auf Competitive bin und ich habe eine Karte 4-mal standardmäßig im Deck und ich habe plötzlich 4-mal diesen 2-3 Corpse Knight, der eigentlich relativ selten ist, dann spreche ich mit diesem Spieler und meistens wird in diesem Gespräch klar, okay, der hat den halt gespielt, weil der 2-3er besser ist als der 2-2er.
und die ist gerebalanced, die ist von Alchemy eigentlich. Die wird einfach nochmal angepasst.
Genau. Und da muss man dann halt ganz klar differenzieren. Und da bin ich als Spieler schon in der Schuld, weil ich alleine als Spieler immer gesagt bekomme, wenn ich auf einem Competitive-Event oder auch auf einem Professional-Event, wenn wir dann irgendwann mal wieder die Möglichkeit haben, Professional-Events in Paper zu haben, bin ich immer verantwortlich dafür, was ich tue. Das fängt dabei an, dass ich halt keine Fehler beim Spielen mache und geht auch hin bis dahin über, dass ich genau weiß, was die Karten in meinem Deck tun und können. Sprich, ich weiß, dass der Corpse Knight, den ich spiele, weil er gut in meinem Deck ist, nur 2-2 ist. Und deswegen kann ich dann auf so einem Competitive Event ganz schnell sagen, du, warum? Naja, ich hatte den viermal zufällig zu Hause.
Den habe ich in der Kiste so gefunden. Mit keinen anderen weiteren Corpse Knights. So.
Richtig, richtig.
Ja, verstehe, verstehe.
Ich spiele, weil der besser ist wie der andere.
Ja, genau.
Ja, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Aber du hast eben schon gesagt, du hast hier schon noch ein paar Missprints da bei dir rumliegen. Hm? Dann zeig doch noch mal, was sind denn so ein paar deiner Favorites, oder die du da jetzt gerade hast, zum Showcasen?
Also, ich finde immer alles relativ schön, was halt irgendwie, wie gesagt, schon den Herstellungsprozess von so Karten verdeutlicht. Mhm. Ich habe hier zum Beispiel einen wunderbaren Ork, und zwar die Orks von der Messingklaue. eigentlich eine rote Karte. Unten in der Textbox ist sie leider nicht mehr ganz so rot, denn man sieht so einen Farbverlauf. Da ist über die Zeit das Rot einfach ausgegangen. Die haben oben angefangen, dieses Rot zu drucken, und auf Höhe der Type-Line ging es langsam ins Gelb über, bis hin ins mehr oder weniger ja Weiß, weil die Farbe halt einfach leer war. Sowas finde ich halt ganz schön. Magic-Karten werden ja, wie die meisten von euch wissen, mit runden Ecken gedruckt beziehungsweise geschnitten. Außer die Collectors und International Edition beziehungsweise Alpha hatte auch einen anderen Eckenschnitt.
Eckenstand, ja.
Ich habe hier ein Mountain mit sogenannten Square Corners. Tatsächlich sind alle vier Ecken dieses Mountains eckig, weil dort gesagt wurde, ach nee, wir schneiden die nur einmal längs und einmal quer. Das Runden sparen wir uns einfach. Die Spieler werden schon wissen, was sie zu tun haben. Nämlich mit einer Nagelschere irgendwie die Ecken abzurunden.
Nein, bitte nicht.
Um Gottes Willen, bitte nicht, bitte nicht. Es gibt tatsächlich Leute, die haben das mit International Edition, Collectors Edition gemacht.
Da habe ich das auch schon gehört.
Um sie dann auch zu rebacken und so weiter. Das ist dann nochmal ein ganz anderes Thema. Bitte schneidet nicht an euren Karten rum. Auch wenn ihr sagt, dadurch sind die plötzlich spielbarer. Ne? Dann auch eine sehr schöne Sache ist, Marc hat ja schon mal liebevoll über Fakes geredet.
Und ein oder zweimal.
Ein oder zweimal. Es ist auch ein fantastisches Thema. Und da kam auch bestimmt ein oder zweimal das Wort auf den sogenannten Blue Core zu sprechen. Also, dass Magic-Karten mit einem Blue Core geprintet werden oder beziehungsweise das Papier, auf dem die gedruckt werden, einen blauen Kern hat. Mhm. Und ich habe hier einen Lightning Angel. Da wurde ein bisschen Kleber vergessen. Den kann ich nämlich hier an der Seite öffnen.
Ah, krass.
Und da kann ich wirklich in die Karte selbst reinschauen. Ich mach das immer nur ganz vorsichtig. Ich habe halt Angst, dass sie kaputt geht.
Ja.
Aus offensichtlichen Gründen. Ja. Und man sieht ganz schön, wie dieses wunderschöne Blaumuster in dieser Karte selbst drin ist. Sieht halt aus wie, wenn man früher das alte 3D, da hatte man so eine blaue und rote Brille. Falls die alten Menschen unter euch, Marc fühlt nicht, glaube ich, gerade.
Okay.
Ich habe dich auch ganz so lieb. Und ungefähr so von der Struktur sieht das da drin aus. Finde ich auch immer ganz cool. Oder wir haben uns eben über die Print Sheets unterhalten, dass da 121 Karten bei 11x11 draufpassen. Und wer einmal kurz nachrechnet, in einem Set sind sehr selten 121 Rares und Mythic Rares. Und man versucht, die immer auf gleiche Menge zu haben. Also sprich, dass jede Rare eigentlich, so häufig ist wie jede andere Rare. Das bedeutet, dass ich auf diesem Bogen eigentlich auch jede Rare genauso häufig haben sollte wie jede andere Rare. Das wird halt vernünftig aufgeteilt und meistens hat man so 4 oder 5 verschiedene Printbögen. Aber damit natürlich nicht 20 verschiedene Dateien 50 mal gedruckt werden, werden halt lieber nur 5 Dateien 200 mal gedruckt. Und dann führt das dazu, dass ich am Ende des Bogens Platz übrig habe. Mhm. Weil irgendwie, wenn ich 60 Rares in einem Set habe und ich jede Rare zweimal auf diesen Bogen drucke, habe ich am Ende eine Rare Platz übrig. Mhm. Und das sind dann sogenannte Filler-Plätze. Und dann werden Filler-Cards eingeführt, die eigentlich am Ende weggeschmissen werden. Die werden ganz normal mit ausgeschnitten und die schmeißt man am Ende weg. Und da gab es auch diverse mittlerweile. Ich habe leider nicht alle. Ich hätte gerne alle, aber das sind dann solche Dinger.
Ja.
Die sind dann zum Beispiel weiß und haben hier so einen Doppelstreifen. Früher wurde mir erklärt, das war so ein Ding, habe ich damals, als ich 12 war, 13 war, aufgemacht. Mhm. Und mir hat jemand im Store erklärt, ja, das sind Artist-Cards. Die können nämlich auf der Rückseite, da ist sie komplett blank, beziehungsweise hat hier einen schwarzen Rahmen an zwei Seiten. Mhm. Da können Artists draufmalen und auf der Rückseite in diesen Doppelstreifen, wir haben nämlich auf der Rückseite so ein Rechteck, das einmal grau und einmal schwarz ist, und da können die dann drin unterschreiben, dass dann das Unterschriftfeld.
Das wäre
ist natürlich komplett falsch, um Gottes Willen. Aber die Erklärung fand ich damals sehr gut.
Das macht überraschend viel Sinn.
Und die haben sich über die Jahre entwickelt. Ganz früher waren das komplett schwarze Karten. Dann stand da irgendwann Discard drauf. Mhm. Offensichtlich natürlich für das Mono-Black-Discard-Deck gedacht. Aber nein. Und irgendwann, jetzt hat sich meine Kamera noch mal ein bisschen verschoben. So sieht man es wieder ein bisschen besser. Solche Karten mit einem Barcode drauf.
Ja, die habe ich auch schon mal gesehen. Barcode
kann man regelmäßig, oder? Ja und nein. Es gibt nämlich zwei verschiedene. Das ist zum Beispiel ein Rare Holo Stamp.
Oh mein
Gott. Der war mal auf einem Rare Sheet, der auf einem Common Uncommon Sheet.
Witzig.
Oder theoretisch gesehen war der einfach auf einem Rare Sheet, der älter ist. Also auf vor Holo Stamp Zeit. Und diesen Barcode kann man auch scannen und dann steht da zum Beispiel, ich hatte letztens einen in der Hand, den habe ich gescannt, dann steht da Drop 3. offensichtlich soll eigentlich ein Computer diesen Barcode scannen können und dann geht, keine Ahnung, eine Windmaschine an und pustet diese Karte vom Fließband. hat leider nicht ganz so funktioniert.
Ja.
Und ja, wie gesagt, sowas finde ich eigentlich immer ganz cool. Sachen, die halt den Herstellungsprozess, wie gesagt, so ein bisschen verdeutlichen. Mhm. Ich habe hier zum Beispiel auch einen sogenannten Connector-Missprint. Ist auf der Rückseite diesmal. Wir haben ja eben diesen Ölfleck auf der Karte gehabt. Diesmal haben wir diesen Ölfleck auf der Rückseite. Und diese
sogar Karten, alle, die hier zusammenpassen dann.
Ja, also theoretisch kommen hier halt auch noch Karten drüber, ne?
Ja, klar. Aber ich meine, so aber krass, dass überhaupt die drei quasi, die dann auch auf dem Sheet nebeneinander sein sollten.
Ja.
Das ist schon crazy.
Das ist schon.
Das ist auch häufig tatsächlich eine große Sammelleidenschaft von Missprint-Leuten, dass die einfach ihre. Ich krieg's nicht mehr hin.
Ja, egal. Alles gut.
Lassen wir so.
Ja.
Dass sie ihre Missprints irgendwie align können. Also ich kenne Leute, die versuchen, ein ganzes Sheet, was gemisscuttet wurde, zu sammeln. Die haben mittlerweile 78 der 121 Karten zusammen. Das ist eine Mammutaufgabe. Also man glaubt gar nicht, wie schwierig es ist, weil viele dieser Missprints, gerade wenn sie auf der Rückseite sind, landen halt beim Durchscrollen, wenn die auf irgendwelchen Kamms ist. Wer von uns kennt das nicht? Ich mache einen Booster auf, irgendwann habe ich so viele Booster aufgemacht, ich springe einfach zur Rare, Rest kommt in den Karton. Wie viele Missprints irgendwie auf einem Dachboden gelandet sind, weil sie nie jemand gesehen hat.
Ja.
Und deswegen finde ich sowas immer ganz cool. Oder es gibt auch sowas zum Beispiel, das ist jetzt hier eine Pestilenz, die ist auf der Vorderseite gemisscuttet, aber so, dass man halt noch nicht die nächste Karte sieht. Ne? Also das ganze Bild ist nach unten geschoben. Und wenn ich die jetzt aber mal umdrehe, auf der Rückseite ist sie tatsächlich normal.
Ach, witzig.
Das bedeutet, Magic-Karten im Normalfall, wenn ich das jetzt richtig auf dem Schirm habe, wird zuerst die Rückseite gedruckt. Dann wird dieses Sheet umgedreht und dann wird die Vorderseite drauf gedruckt.
Yes. Ist komplett korrekt.
Bedeutet, die Rückseite ganz normal und als die Vorderseite drauf gedruckt wurde, hat sich dieses Sheet in der Maschine verschoben.
Ja.
Sowas fällt relativ schnell. Oh, ist ja ein Misscut. Nee, das ist ein Missprint in diesem Fall, weil er halt falsch gedruckt wurde.
Tatsächlich sehr interessant. Gibt es sehr, sehr häufig bei den Zendikar Boxtopper Fetchländern. Dass die wirklich off-center sind, also verrutscht sind, aber nur frontseitig.
Aber das ist ja eigentlich auch super interessant, weil gerade wenn so das gesamte Sheet, also in der Logik, wie dies zustande kam, dann müsste es halt ja auch wirklich so, also müsste es halt auch wirklich das komplette Sheet so missverschoben irgendwo geben mit genau diesen Fehlern. Wie identifiziert man denn als Sammler dann die verschiedenen Sheets quasi? Also Das ist das, also weil du eben schon meintest, es ist eine Mammutsaufgabe und allein ja. jetzt bei dem Beispiel, das du jetzt gerade hattest, da jetzt irgendwie herauszufinden, welches Sheet das gesehen, also diese Fehler passieren ja häufiger. Wie findet man das denn überhaupt heraus? Wo würde man da überhaupt anfangen?
Man würde damit anfangen, herauszufinden, welche Sheets gab es denn alles? Zum Beispiel früher wurden Sheetbögen beziffert, in Anführungsstrichen, mit Buchstaben. Es gab Printsheet A, B, C. Und damit wurde früher zum Beispiel eine sogenannte Randomization gewährleistet. Dadurch konnte man irgendwann Booster-Mapping betreiben, weil Printsheets bekannt wurden. Also wie sieht dieses Uncut-Sheet aus? Viele haben vielleicht auf einem Grand Prix schon mal so ein Uncut-Sheet gesehen an der Price Wall. Und so haben sich diese Uncut-Sheets, diese Layouts halt verbreitet. Und irgendwann hatten die Leute heraus, okay, es gibt Sheet A, Sheet B, Sheet C. Und jetzt gucke ich einfach mal, ich habe jetzt diese drei Konnektoren, die ich eben gezeigt habe, sind auf der Vorderseite, also hier noch einmal diese drei Konnektoren, die sind auf der Vorderseite Luminous Bonds, Vampire, Neonate und Aven Windmage. Und dann gucke ich mir einen Common Sheet raus, wo sind diese drei Dinge direkt nebeneinander gedruckt. Und dann weiß ich schon mal, okay, ich habe ein Sheet, das sieht so und so aus, also muss ich nach Karte XY Ausschau halten.
Verstehe.
Und so konnten dann halt auch, wie gesagt, dieses Booster-Mapping betrieben werden, weil dann irgendwann gesagt wurde, okay, ich weiß, wenn ich diese Karte auf dem Sheet kriege und im zweiten Booster ist die Karte in Läuferform, also vom Schach einfach
vier rüber.
Diagonal nach unten rechts und die nächste ist wieder vier diagonal nach unten rechts, dann weiß ich, okay, die nächste Karte ist wieder vier diagonal nach unten rechts, weil das damals dann deren Verpackstrategie war.
Ja, die Randomization, die halt nicht wirklich Randomization wurde.
Was ist heutzutage schon random? Das ist auch nochmal.
Ja, was ist überhaupt random? Als Informatiker muss ich sagen, nichts. Aber prinzipiell hast du wirklich den Punkt, das siehst du dann auch ganz oft, das wurde damals oft betrieben, dann sahst du die Leute wirklich an ihren Boostern so die hintersten Karten am Versuchen am hochzuschieben, um zu gucken, was in den ersten Boostern drin war. Oder halt, deswegen kauft man keine alten Packs, weil die Scannen davon ist ziemlich einfach.
Außer ihr traut natürlich der Verkäuferquelle. Ne? Also es gibt zum Beispiel diversen Leuten, also gerade in der Misprint-Community, so genauso gibt es natürlich so eine High-End Old-Packed Sealed-Produktgruppe. Ne? Da gibt es natürlich sehr vielen Leuten, denen man da trauen kann. Die haben sich eine Reputation über die Zeit aufgebaut. Genauso wie große Seiten. Ich glaube, der Prof zum Beispiel, der hatte ja letztens ein Video, in dem er einen Legends Booster aufgemacht hat für die Leute, die es gesehen haben. Ich möchte nicht zu viel verraten. Ich glaube aber, da ist der Beweis relativ klar, dass diese Karte oder dieses Pack von dem Verkäufer nicht gesearched war. Meiner Meinung nach.
Oder es war genau
gesearched. Oder es war gesearched. Das war geplant. Man weiß es natürlich nicht, aber genau.
Ja, das ist auf jeden Fall, ey, das ist so ein spannendes Thema. Diese ganzen, auch wie sich dieses Druck und Verteil, der Verteilen von diesen Sachen, die dann aus den Sheets rausgeschnitten worden sind, über die Jahre verändert hat. Und dass man das ja auch über gerade so Misprints dann alles sehr gut entmystifizieren kann. Ich verstehe auf jeden Fall jetzt schon mal ein bisschen mehr, wie so man da so viel Zeit und Geld und auch Ressourcen irgendwie reinsteckt, die dann zu finden. Weil es ist halt auch was, wo halt Wizards of the Coast, klar, sie kommunizieren sehr offen oder im Vergleich zu anderen Kartenherstellern sehr viel zum Designprozess, zum jetzt hatten wir ja auch das mit den Lost Legends zum Beispiel bei Dominaria United, wie das irgendwie zustande kam. Da wird schon ein bisschen was preisgegeben, aber gerade so diese Details, wie sieht es aus mit dem Zusammenlegen von Sheets, das, was du meintest, dass du dann die doppelt so verteilen musst und dann bleibt am Ende genau eine Karte übrig. So. Und all diese Misprints, die werden ja auch super selten wirklich kommentiert von Wizards of the Coast. Also wir haben jetzt im letzten, gerade die Übersetzungsfehler, da gab es dann schon mal einen Artikel quasi auf dem News-Ding, wo dann irgendwie hieß, okay, dieser Fehler, den gibt's so, wir informieren euch darüber. Aber ja, jetzt gerade durch das, auch durch deine sehr weite Sammlung von den ganzen Misprints, hat man auf jeden Fall ein besseres Verständnis, ja, wie man da dazu kommt. Wenn die Leute dich jetzt irgendwie erreichen wollen würden mit dem Thema, hey, sie haben was sie glauben, was ein Misprint ist, wie geht man da vor? Wie kontaktiert man dich oder andere Leute aus der Misprint-Community?
Mich zum Beispiel über den wunderbaren Radio Ravnica-Discord, da bin ich tatsächlich zu finden.
sehr gut, ja.
Schreibt mich da einfach an. Ihr könnt mich entweder in einen der passenden Channels taggen. Mein Handle dort ist Utanak. Ihr könnt mir ja eine PM schreiben, wenn euch das lieber ist. Ihr könnt mich auf einen Social-Media-Kanal finden und dort anschreiben, überhaupt gar kein Problem. Wer so ein bisschen mehr in die Misprint-Community allgemein selbst einsteigen möchte oder da auch einfach mal gucken, hey, was gibt's da eigentlich? Auch wenn ich schon eine große Sammlung habe, meine ist im Verhältnis zu anderen doch noch sehr, 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 sehr klein. Es gibt eine fantastische Facebook-Gruppe tatsächlich. Die hat mittlerweile, ich glaube, über 60.000 Mitglieder. Major Misprints, wenn man sowas einfach mal sucht, Magic, Major Misprints, dann findet man die. Man muss, ich glaube, 3 Fragen beantworten, damit man halt beweist, dass man kein Computer ist, bevor man in diese Gruppe eingeladen wird. Ja. Und da kann man sich dann einfach mal durchscrollen. Also es ist wirklich fantastisch. Die ist auch sehr hilfsbereit. Wenn man einfach einen Post macht, ein Bild von wegen, hey, ich habe das geöffnet. Das sieht schon sehr komisch aus. Was habe ich denn da? Dann wird einem das sehr gut erklärt und man bekommt tatsächlich auch schon dann auch Angebote von vielen Leuten. Man kann auch sowas reinschreiben wie, hey, NFS, also not for sale. Ich möchte wirklich einfach nur wissen, was ich da habe. Ja. Oder zum Beispiel, hey, ich kenne den Patrick, der sammelt Misprints. aber trotzdem möchte ich von euch wissen, was ist denn hier ein fairer Preis? Ja. Zieht mich der Patrick über den Tisch? ich gebe mir meistens Mühe, das nicht zu tun. Tatsächlich ist das
meistens.
Ja,
es ist nicht so einfach.
Das Bepreisen von Misprints ist tatsächlich super schwierig. Es ist super einfach, wenn ich einen Ragavan auf dem Tisch habe und jemand möchte mir den vertauschen, was kostet dieser Ragavan? Jetzt ist dieser Ragavan gecrimpt. Ich kann nicht einfach auf Card Market gehen, ich setze den Haken auf Crimp und habe dann 30 Stück und sage dann, ja, okay, und der erste aus Deutschland möchte 174 Euro haben, dann ist das fair. Das funktioniert nicht. Das sind reine Assumptions von meiner Warte aus, wo ich sage, okay, ich habe schon mal Crimps gesehen. Diese Karte ist eigentlich unspielbar. Sei froh, dass du halt einen 2-Euro-Bonus kriegst. Bis hin zu, ey, diese Karte ist Vintage-Staple in allen Formaten hinweg. Es ist ein Island. Also gemissprintete Islands sind zum Beispiel auch besser als gemissprintete Forests. Wobei auch die
ja, wahrscheinlich ne, Plains, oder?
Alles ist besser als ein Forest.
Ja, nein. Wenn man halt sowas hat, dann weiß man, okay, da steigt diese prozentuale Wertsteigerung stärker als bei einer unspielbaren Karte.
Nee, klar.
Und deswegen sagt man dann, okay, ich gehe auf diese Facebook-Gruppe, poste das da und sage, hey, was würdet ihr mir geben? Und dann sagen die, hey, ja, ich würde da 20 Euro oder Dollar, das ist natürlich alles in Dollar, 20 Dollar für hergeben. Der Nächste sagt, ah, ich würde dir auch 25 geben. Und der Nächste sagt, ja, also wenn dir jemand 30 gibt, sei froh, nimm es und renn weg und schau dich nicht wieder um. Und ja, das ist eigentlich so die beste Vorangehensweise da.
Ja, es klingt auf jeden Fall sehr spannend. Also wenn ihr irgendwas habt, was in diese Richtung geht, dann schaut, wir können es verlinken eigentlich, oder? Von diese Facebook-Gruppe. Dann würden wir dir einfach mal in der Videobeschreibung verlinken, beziehungsweise in den Shownotes. Und dann tauscht euch aus, wenn ihr euch damit auseinandersetzen wollt.
Yes.
Aber wenn wir dich auch gerade schon mal da haben, du bist ja natürlich nicht nur Misprint-Super-Sammler, sondern halt auch eben Judge. Marc, du bist auch Judge. Lass uns doch einfach mal ein bisschen über das Thema Judgen und Turnier-Organisation reden. Zumindest so weit, wie wir es in einem verfügbaren Rahmen ansprechen können, das Thema. Ich weiß, das ist sehr tief, das ist sehr komplex und hat sich auch in den letzten Jahren ja schon so ein bisschen verändert. Aber wie sieht das denn aus aktuell? Was ist so die Lage, sagen wir mal, in Deutschland von der Turnierorganisation und von den Judges? Was würdet ihr sagen? Marc, fang mal an.
Boah, schwierig, weil ich ja erstmal nur unseren kleinen Radius sehe. Und gerade wir in Siegen haben auf sehr wenigen Quadratmetern tatsächlich sehr viele Judges. Und tatsächlich fast schon Luxusprobleme. Es gibt andere Gegenden und andere Zeiten, wo es sehr wenig Judges gab. Von sehr wenig rede ich hier von 2 für hunderte von Menschen. und deswegen, also ich glaube, aktuell befinden wir uns in einem sehr großen Überfluss an Judges, ohne dass sie überflüssig wären, weil wir brauchen sie, es ist wichtig. Aber wir haben sehr zentriert sehr viele Judges teilweise. Und das ist sehr, sehr gut, weil meines Gefühls nach steigen auch immer mehr Judges wieder aus, weil es halt doch Spieler sind, die sagen, hey, ich guck mir das mal an, ich will mal Judge werden und dann irgendwann merken, okay, du bist jetzt Judge. Dein Spiellevel geht halt runter. Das war immens.
Ja. Patrick, was meinst du dazu?
Ja, ich kann da Marc zustimmen. Viele Judges haben sich auch in der Corona-Zeit tatsächlich gedacht, hey, wie kann ich mich noch weiter mit Magic beschäftigen? Ich fand das Thema Judgen immer relativ spannend. Und vielleicht lerne ich darüber auch ein paar Kniffe, die mir beim Spielen weiterhelfen, weil ich dann weiß, okay, welche Regelinteraktionen funktionieren und welche nicht. Und vielleicht kann ich dadurch neue Sachen machen, die ich vorher nie konnte. Und die stellen halt jetzt nach Corona fest, so, ja, also, das war zwar interessant, aber wenn ich auf einem großen Event bin, ich möchte schon lieber spielen. Mhm. Und das ist dann halt dieser Rückgang der Zahlen, was Marc da ansprach. Früher war es wirklich schlimmer. Also ich erinnere mich gerade an eine Zeit, wo es in NRW gefühlt nur 2 Level 2 Judges gab oder höher, beziehungsweise aktive.
Ja.
Ja.
Ja. Vielleicht noch einmal ganz kurz zur jetzt hat irgendwie gerade Marc bei mir geflackert. Ah ja.
Ja, Internet.
Okay, aber steht ja wieder alles, okay. Dann cutte ich das hier raus. Aber gerade das Thema Judges, vielleicht einfach nur, um da mal so ein paar Grundbegriffe zu klären, weil ihr habt eben schon gesagt, so Level 2 Judges, es gibt dann ein Forum. Wie ist das denn alles organisiert? Wie ist quasi so grundsätzlich, einfach mal kurz gesagt, die verschiedene Levelungen und was ist quasi, was sind wichtige Eckpunkte, die man quasi wissen sollte, wenn man über das Thema Judges sich informiert?
Ja, es ist, also wir haben 3 Level aktuell, beziehungsweise theoretisch haben wir 4 Level. Das eine zählt halt nicht als Judge-Level. Mhm. Der Rules Advisor, das ist wieder eingeführt worden. Das gab's 2011, glaube ich, rum, gab es schon mal den DCE Rules Advisor. Mhm. Großartig. Du konntest dann angeben, dass du Regeln kennst. Und es ist dasselbe theoretisch heute wieder. Dann haben wir den Level 1 Judge. Level 1 Judges sind eher so die Judges, die für Regular unterwegs sind, die in Local Game Stores anzutreffen sind, die halt nicht für, also sie müssen kein tiefes Wissen für zum Beispiel Competitive haben. Hm. Gerade in der Community sind in Stores auf FLMs und ähnliches eher Level 1 Judges anzutreffen. Das sind aber jetzt alles nur so Basic-Sachen. Natürlich kann man auf Level 1 Judges treffen, die immenses Wissen im Competitive haben und null Ahnung von Regular. Das ist vielleicht bei mir lange Zeit lang passiert. Und da muss man dann halt einfach schauen, weil Die Level selber sagen nicht so viel aus. Sie sagen nur aus, was theoretisch ein Mindeststandard sein sollte, das du haben könntest. Laut Judge Academy. Dann hast du den Level 2 Judge. Der Level 2 Judge ist eher der Competitive Judge, der eher auf größeren Turnieren unterwegs ist und auf größeren Turnieren auch Level 1 Judges in Stores, die halt, wenn größere Events in Stores sind, eben als Leader anführt, die anderen halt als Floor Judges rumlaufen, als Head Judges sozusagen. Und dann gibt's eben die Level 3er. Level 3er sind die Godfathers of Everything und sind halt eigentlich nicht mehr in Local Game Stores anzutreffen. Also wirklich, literally, ich kenne keinen Level 3er, der in Local Game Stores judged. Ich kenne keinen. Eher so Grand Prix und Grand Prix Head Judges. Also Level 2er sind dann schon so Grand Prix Floor Judges. Magic Fest, Magic. Wie heißen die jetzt?
Regional Legacy European Championships, oh, also Legacy European Qualifier oder
irgendwas in Richtung auf jeden Fall Event.
Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Sache, dass jeder eigene Turnierorganizer sich nochmal seine eigenen Cups und Abkürzungen und so weiter aussuchen dürfen.
Yes.
Oh, ganz Mann.
Schlimm.
Ja.
Und das sind die drei Level, die es gibt. Ja. Und es gibt ganz, ganz viele Judges, die sich bewusst dazu entscheiden, Level 1 Judge zu sein und zu bleiben. Mhm. Weil sie halt sagen, ich möchte gar nicht in den Competitive-Bereich gehen, ich möchte meine lokale Commander-Runde judgen und bin damit einfach glücklich und ich will gar nicht auf große Turniere und ich will mir den Stress auch nicht geben und so weiter. Und es ist kein, du wirst besser, weil du ein höheres Level hast. Das erwähne ich immer wieder dabei. Mhm. Ich finde es ganz, ganz schlimm. Das ist leider Gottes in vielen Köpfen gerade noch drin, weil gab Zeiten, wo es fünf Judge-Level gab, wo es wirklich so war, dass du den Weg gehen musstest, um ein cooler Judge zu sein.
Ja.
Und das ist jetzt halt ein bisschen anders. Und ich kenne so viele Level-1-Judges, die einfach super fähig sind, wo teilweise das Regelwissen weit über das hinausgeht, was ich an den Tag lege als Level-2-Judge. Und das sagt halt in dem Moment nicht mehr so viel aus.
Und ihr seid quasi beide Level-2-Judges, richtig?
Yes.
Okay. So ein bisschen wie anfechten, ne? Ja.
Yes.
Ja. Ja. Mhm. Ja.
Absolut nicht.
Ist quasi einfach nur Erfahrung sammeln, ne?
Genau.
Ja. Ja. Also es klingt auf jeden Fall ziemlich spannend. Tatsächlich ist es ja auch so, dass jetzt auch gerade mit dem Judge Academy ist halt auch was jetzt halt häufiger gesagt worden sind. Vielleicht sind wir jetzt auch gerade sehr, sehr bei den Basics wieder, aber die Judge Academy gab es ja so, wie es sie jetzt gibt, nicht immer.
Nein.
Wie ist das denn, wie ist denn so die Änderung in euren Augen? Hat sich das verbessert, das Judge-Sein und das Judge-Erleben? oder hat sich das verschlechtert? Hat sich es verschlimmbessert? Wie würdet ihr das beschreiben?
Kommt auf an, wen du fragst. Ja.
Mhm. Ja. 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 Ja.
Ja, also ich glaube, viel, viel wirklich verändert hat sich nicht. Der große Unterschied war wirklich in 2019, als es anfing, die Änderung der Verteilung der Promos, wo es dann nicht mehr um irgendwelche Reputationen ging und irgendwelche Sachen, du musst mit anderen Judgen connecten, sondern es war halt dieses, du hast sie nach Hause geschickt bekommen. Das ist ja nicht mehr so. Du musst ja mittlerweile wieder dafür arbeiten. Und das ist halt schon was, wo ich sage, okay, sie probieren immer noch was aus. Also ich glaube, wir hatten jetzt kein Jahr der Judge Academy, wo sie nicht irgendwas geändert haben in Richtung Volldistribution oder auch Konferenzen, irgendwelche komischen zusätzlichen Tracks, die dabei kommen, die man machen kann, nicht machen kann und so weiter und so fort. Also sie sind da wirklich aktiv dahinter. Es gibt ganz viele Leute, die aktuell sehr, sehr viel schimpfen darüber, weil ja, es ist amerikanisiert, es ist ein amerikanischer Konzern dahinter. Wir spielen Magic. Jetzt zeig mir bitte den deutschen Konzern, ja, der hinter Magic steht. Das ist halt wirklich ein bisschen Malerei. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ich auch.
Naja. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Gerade wenn sich was ändert, wo man unter Umständen schon länger dabei war, das wird dann schon mal mit kritischem Auge irgendwie beleuchtet. Aber vielleicht die letzte Frage zum Thema Judgen und so weiter. Warum macht man das eigentlich? Weil das Thema ist ja, es ist ja kein Job. Es ist ja quasi eine Professionalisierung eines Teilbereichs eines Hobbys. Also von Magic the Gathering Spielen hat man gesagt, okay, ich professionalisiere mich jetzt im Bezug der Regeln und in dem Kommunizieren und Einhalten von Regeln. Was ist so der Appeal? Warum sollte man Judge werden wollen? Was ist so das, was man am Ende des Tages, wenn man so viel Stress bei einem Grand Prix oder Grand Prix ähnlichen Event, was kriegt man dafür und würdet ihr das den Leuten empfehlen?
Ja.
Danke, danke.
Ja.
Ja, verstehe, verstehe. Ja.
Außer nach Siegen.
Ja.
Ja, absolut.
Ja. 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 Ja, klar, natürlich.
Ja.
Sind die Beweggründe ein bisschen klarer, ne? Ja.
Das ist es genau.
Zeig wieder deinen Bezug zu Control Magic eigentlich. Du willst auch einfach Rule Controller. Sehr gut, sehr gut. Ach ja, ich finde das ziemlich schön. Also tatsächlich war ich auch gerade auf diesem lokalen Level in dem Local Games, wo ich auch immer spiele, war es halt auch wirklich so ein Fall, wie du meintest, dass es halt eine Store Championship war. Gut, da gab es jetzt halt nicht die dicke Promo oder so, wie jetzt dabei war, aber es war trotzdem so eine Situation, der Laden war voller als sonst. Die Anspannung war einfach zu spüren und im Endeffekt wurde ich dann, weil halt kein Judge da war, auch so ein bisschen quasi da angesprochen, gesagt so, hey, können wir dich bei so Fragen wie mit reinziehen, weil es gibt kein Judge, und da war ich auch schon so, okay, klar, kann ich machen. Aber wenn man dann selbst noch spielt, dann währenddessen kurz rauszugehen, in eine komplett andere Situation reinzugehen, das funktioniert einfach nicht. Also am besten braucht man dafür halt schon
Schwierig.
wirklich, und ich meine, wie gesagt, das war nur eine Store Championship, wo man eine nette Promo bekommt. Aber wie du schon sagst, wenn es dann um Preisgelder geht, um irgendwie Store-Credit oder um wirklich halt eine originale Duels und andere sehr, sehr teure Karten, dann ist das halt auch irgendwie nicht mehr so ganz also vereinbaren. Also da hätte ich das wahrscheinlich nicht gemacht, und da hätten mich wahrscheinlich auch meine Gegner auch irgendwie ganz komisch angeguckt, wenn ich jetzt mal kurz weggehen muss, um eine Judge-Frage oder sowas zu klären.
Oh ja.
Und das halt noch ohne, ich habe ja noch keine Schulung oder sonst irgendwas gemacht. Also es geht ja auch wirklich nur mit meinem Basis-Magic-Wissen daran. Und ja, da gibt es halt auch keine Konsequenzen dafür, wenn ich das falsch dann sage, so, ne? Aber Marc, was sind noch deine Gedanken dazu?
Also ich finde es großartig, wenn Menschen sich damit beschäftigen. Man kann ja auch kostenlos, sage ich immer wieder, gerne die kompletten Level 1 Sachen auf Judge Academy machen. Die sind ganz okay. Nicht die besten Sachen, aber die sind ganz okay. Macht sie bitte auf Englisch. Die gibt es zwar auf Deutsch übersetzt von großartigen Menschen. Allerdings ist die Seite nicht in der Lage, das auf Deutsch durchzusetzen. Ist halt leider so. Aber am Ende des Tages, ob man jetzt Judge ist oder nicht, das hängt nicht davon ab, ob man irgendwie 80 Euro Judge Academy gegeben hat, meiner Meinung nach. Ich sage immer liebevoll, ich war der Judge bei uns in der Gruppe, bevor es einen Judge gab. Bei uns in der Gruppe. Weil wenn irgendwelche Regelfragen gemacht wurden, dann wurde ich halt angerufen. Wenn irgendwie schon vor 5, 6 Jahren irgendwelche Regelsachen waren, dann wurde gesagt, Marc, wie ist das? Erklär das mal. Und ich habe mich halt hart damit auseinandergesetzt und dementsprechend auch durch verschiedene andere Ausbildungen und Ähnliches eh schon diesen Social Skills beigehabt. Es war für mich einfach natürlich, das zu machen. Ich habe es halt nur nie offiziell gemacht, weil wir hatten halt lange, lange Zeit lang in Siegen keinen richtigen Store, in den ich reingehen durfte. Dementsprechend war es schwierig, weil damals musste man noch als Judge wirklich im Store sein, um das Level zu behalten. Ja, ich habe 4 Pre-Releases an einem Wochenende gewonnen und bin deshalb rausgeflogen. Danach habe ich Wizards das gemeldet und dann habe ich es gecrackt. So, immer wieder, weil die Story kommt immer wieder und es fragen immer wieder Leute danach. Und ja, deswegen war das für mich die natürlichste Sache der Welt, als dann Judge Academy kam und ich gesagt, okay, ich mache das jetzt einfach mal.
Ja.
Und viele Kollegen in meiner Umgebung haben halt mitgezogen, gerade bei uns im Store. Gerade Legacy-Leute, habe ich festgestellt, sind sehr regelaffin, ähnlich wie Commander-Leute. Mhm. Weil da passiert halt weirder Shit.
Ja.
Und die lieben diesen weirden Shit. Und die wollen das halt auflösen. Und dafür musst du Regelkenntnisse haben. Und
Was waren nochmal Layers? Und wie funktioniert das so?
Gibt's Layer 8 Problem.
Genau. Ja, es ist auf jeden Fall ein ziemlich spannendes Thema. Vielleicht noch ganz kurz, um, sag ich mal, nochmal den rein materiellen Wert irgendwie abzubilden. Du hast eben schon gesagt, man soll, also um Level 2 Judge zu sein, muss man Judge Academy Geld bezahlen. Oder wie läuft das ab?
Level 1er schon tatsächlich.
Ach so.
Also das ist, ja, aktuell ist es so. Es hat angefangen mit $100. Und zwar für den Level 1er, 200 für den Level 2er, 400 für den Level 3er.
Mhm.
Und ist dann irgendwie runtergegangen auf alle Zahlen 100. Nee, alle Zahlen doch 100. Dann ging es auf alle Zahlen 85. Und jetzt fürs nächste Jahr sind es wieder 95.
Okay.
Also, wie ich schon gesagt habe, jedes Jahr was Neues.
Aber ist es eine Jahresfee oder ist das eine Monatsfee? Ja,
es ist eine Jahresfee und dann bist du halt offiziell für diesen Zeitraum von Judge Academy verifiziert, als Judge zu arbeiten und auch auf Judge-Konferenzen zu gehen.
Okay, und bei diesen Judge-Konferenzen werden dann auch die Promos verteilt, richtig?
Korrekt.
Wie sieht das denn aus mit den, wenn euch Läden anschreiben oder euch Läden kontaktieren? Ist das was, wofür man Bezahlung erwarten darf? Ist das was, wo man sagt, okay, das ist mehr sowas, du musst das machen wegen der Community oder wie sieht das da aus?
Ich habe da eine ganz starke Meinung zu. Ich finde, das ist eine Arbeitszeit. Und die Arbeitszeit darf man ruhig bezahlt bekommen. Niemand will umsonst arbeiten, also ich auch nicht. Und es sollte niemand umsonst arbeiten müssen. Klar, es ist ehrenamtlich, kann man das mal machen, mal sagen, hey, mach mal den Draft, den Judge, dann darf ich umsonst mitdraften oder so. Aber selbst das ist eine Bezahlung. Man muss jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, 80 Euro Stundenlohn erwarten. Aber, und es ist auch meistens nicht so die beste Bezahlung, die man hat, aber es ist halt eine Art von Kompensation. Man sollte immer eine Kompensation aushandeln. Auf irgendeine Art und Weise, meiner Meinung nach.
Mhm. Ja. Ja. Ja.
Mhm.
Mhm.
Ja.
Ja, ja klar. Ja. 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 Ja.
Meistens mehr.
Ja. Ja.
Geil.
Ja. 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 Ja, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Also es ist halt was, was ich mich immer gefragt hat. Also ich komme jetzt gerade zum Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, bin ich gerade von Sofia wieder zurückgekommen und war da auf der Legacy European Championship. Und allein was da die Arbeit von Judges da irgendwie angeht, also was wir da halt wirklich für mit Side-Events, wo Leute da waren, die was organisiert haben. Dann gab es auch 3, 4, 5 Side-Events gleichzeitig, On-Demand-Side-Events, dann natürlich das Main-Event, wo mindestens halt ein Hauptjudge und dann irgendwie, weiß nicht, 10 Floor-Judges oder so waren, mit irgendwie, wenn da 300 Leute plus dran teilnehmen, das war schon recht. Also ich habe da wirklich zum ersten Mal so wirklich gemerkt, dass es halt auch einfach quasi ein Job ist eigentlich. Gerade auf so Riesen-Events, du läufst da wirklich deine Kilometer und es hat halt mit so einem, sag ich mal, normalen F&M im Local Games Store dann auch nicht mehr viel, sag ich mal, zu tun, sondern da gehst du halt schon wirklich rein in die Materie und machst dann auch den ganzen Tag nichts anderes. Also man selbst kommt wahrscheinlich nicht zum Draft, weil man gerade wieder neue
Nee.
Leute zum Tisch lotsen muss und denen irgendwie erklären muss, wie ein Draft funktioniert. Also es ist schon, es ist echt, also je mehr man auch einfach spielt, desto mehr kriegt man auch einfach mit, wie viel so Judges einfach leisten. Und nicht umsonst sagt man irgendwie nach so einem Event immer, oder sollte man als Turnierorganizer auch mal ein Dankeschön an alle Judges geben, weil ohne die wird's halt einfach nicht gehen. Und man kann das vielleicht diskutieren, ob es auf einem Local Store Level sein müsste, je nachdem, wie knauserig vielleicht der andere Local Game Store Besitzer ist oder so. Ist das vielleicht auch was, was man dann irgendwie nicht macht oder so, aber darunter leiden halt Events, wie wir ja auch schon irgendwie festgehalten haben. Aber ja, ich würde sagen, damit haben wir doch ein ganz gutes Wort zum Judging quasi gemacht. Ganz kurz, wenn ihr jetzt ja oder nein sagen müsstet, wenn ihr jetzt jemanden empfehlen würdet, Judge zu werden, wie wäre eure Antwort?
Ja, das stimmt.
Okay, also grundsätzlich auf jeden Fall
Dann
eine
Leute wie
Empfehlung.
Patrick.
Und genau, und vor allen Dingen halt, wenn man halt das mal testen möchte oder sein Regelwissen testen möchte, man kann ja die ersten Kurse auf Judge Academy auf jeden Fall umsonst auch einfach stattfinden lassen.
Yes.
Und dementsprechend, ja, würde ich sagen, sind wir auch schon am Ende von Folge 169 von Radio Afnica. Patrick, vielen, vielen Dank für dein Dabeisein und für deine Wissensstände um ja, Magic the Gathering, Misprints und das Judging. Auf jeden Fall. Ja, vielen, vielen Dank. Das freut mich sehr. Und wir knüpfen da auf jeden Fall noch mal an, wenn es um das Thema Cubing geht. Marc, natürlich auch einen herzlichen Dank für eine weitere Woche Radio Raffnicker auch an dich.
Immer wieder gerne.
Und dann hören wir bzw. sehen wir uns nächste Woche wieder. Haut da rein, bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.